Ja, wenn man sich mit Eiskunstlauf beschäftigt und dann versucht, selber in dieses Thema einzusteigen, dann kann es schief gehen. Und das ist bei mir geschehen letzten Freitag. Deshalb bin ich etwas humpelnd und trotzdem sehr glücklich, dass ich hier oben stehen darf und vor allem auch euch ein Wiedersehen zu wünschen. Das heißt, wir senden euch nicht nur, sondern wir freuen uns ein Wiedersehen. Und die Agenda ist offenbar auch von Gott geschrieben, das ist nicht schlecht, weil das Thema ist eine logische Folge von dem, was sowieso jetzt in meiner Predigtserie gekommen wäre, nämlich die Aussendung von Paulus, oder damals hat er noch Saulus geheißen, also wie Barnabas zur ersten Missionsreise. Und generell dieser Aussendungsort, das war Antiochien, das ist eine sehr spezielle Sache und wir wollen uns heute mit diesem Antiochien etwas beschäftigen, wie es entstanden ist und vor allem, welches die sogenannten treibenden Kräfte, auf Englisch Driving Forces, gewesen sind, dass das zustande gekommen ist. Und wie dieses Antiochien damals eine zentrale Drehscheibe für den Gemeindebau gewesen ist. Wir haben ja begonnen in Jerusalem, das kennen wir, aber dann musste es rausgehen. Und wir wollen uns fokussiert heute um dieses Antiochien und die Aussendung von Saulus und Barnabas und Johannes Markus auch noch nehmen. Und wir haben das letzte Mal dieses Bild genommen. Ich möchte bewusst darauf nochmals zugreifen, weil es sehr wesentlich ist. Und ich hatte das letzte Mal eine etwas schwierige Predigt, weil der Zeitrahmen mich gezwungen hat, während dem Predigen die Predigt auch noch zu kompaktisieren. Das war dann etwas schwierig, zwei parallele Tasks zu machen. Und das ist mir auch nicht sehr gut gelungen, das habe ich dann im Feedback gehört. Aber das Feedback ist eben immer sehr wichtig und das Feedback war, dass dieser Plan des Getriebes eigentlich sehr gut darstellt, was eine Gemeinde ist. Nämlich viele Zahnräder unterschiedlicher Ausprägung, unterschiedlicher Größe. Und ich hatte eigentlich dann in den Gesprächen danach sehr viel profitiert von eurem Feedback und bin dann einmal mehr in das Internet-Fotoarchiv gegangen. Und habe gefunden, dieses Bild zeigt uns wirklich zwei entscheidende Dinge. Wir haben in diesem Getriebe hier große Zahnräder und kleine. Und meine Frau hat mir zu Hause gesagt, es ist eigentlich schon erstaunlich, wenn du zwei große Zahnräder hast und das kleine dazwischen nicht, dann drehen sich die großen nicht. Und das ist eine wichtige Überlegung für uns als Gemeinde weltweit. Wir haben groß scheinende Zahnräder, wir lassen das einfach so. Und dann haben wir viele kleine Zahnräder, die meinen, oh, ich bin so klein. Aber vielleicht sind wir gerade das entscheidende Zahnrad, das bewirkt, dass zwei große auch richtig drehen. Deshalb lasst uns nicht vom Satan ins Boxhorn jagen, du bist so klein, du kannst ja nichts machen, du musst morgens um 6 raus arbeiten gehen und kommst dann dafür um 10 Uhr abends zurück und ich habe keine Zeit. Es ist nicht so. Wenn wir mit Gott leben, dann setzt er uns an die Stelle und des Getriebes, so wie der Ingenieur die richtigen Zahnräder konstruiert und an die richtige Stelle. Und das Bild zeigt noch etwas anderes. Es gibt 10 Zahnräder, die sind im Hintergrund. Die sieht man fast nicht und Zahnräder im Vordergrund. Und das wollen wir einfach mitnehmen, diese Bilder, diese Metaphern, weil wir als Gemeinde sollen funktionieren. Und wir als Gemeinde funktionieren als ein Leib und viele Glieder, sagt das Neue Testament. Wir haben Missionare draußen und wir haben Beter zu Hause. Und wir haben Missionare, die brauchen Geld. Das Geld muss jemand verdienen. Also wenn wir Geld verdienen und spenden, ist das auch Missionsarbeit. Das ist vielleicht im Hintergrund. Das ist vielleicht nicht so ein Riesenzahnrad, weil es noch 100 andere Spender gibt. Das sind 100 kleine Zahnräder. Aber sie können ein großes antreiben. Und nehmen wir mit und nehmt auch das mit. Wir wollen als Gemeinde heute nicht wollen wir bezeugen, dass wir hinter euch stehen wollen. Mit Zeit, mit Gebet, mit Engagement, mit Geld, das wollen wir tun. Und der Herr möge uns segnen in dieser Aufgabe. Und Barnabas, und das haben wir das letzte Mal angeschaut, ich möchte da nicht auf alles eingehen nochmals, aber trotzdem irgendwo zusammenfassen. Barnabas, neben dem großen Paulus und dem Petrus, könnte man ja sagen, was ist denn das? Habe ich auch schon gelesen von Barnabas. Und je mehr, dass ich mich mit dem Barnabas beschäftigt habe, desto mehr ist mir bewusst geworden, welch riesiges Werk der Herr durch ihn hat machen lassen. Und das Interessante ist, wenn wir von Barnabas lesen, dann gibt es nicht das Kapitel die großen Taten des Barnabas, sondern das sind x Nebensätze. Meistens sind es Nebensätze, die von diesem Barnabas wirken, berichten. Und das fasziniert mich auch so unwahrscheinlich an diesem Neuen Testament. Das Neue Testament ist eine Einheit. Die Apostelgeschichte ist nicht einfach ein Stück Klebstoff zwischen den Evangelien und den Briefen, sondern wir sehen am Neuen Testament, wir haben zwei, drei Themen, die ich heute noch anteasere, aber später behandle, nämlich das ganze Thema der Gaben für Jerusalem. Das hat die ganze Missionsgeschichte geprägt. Wir werden das sehen. In Nebensätzen, fast nur in Nebensätzen behandelt, das Thema. Aber es war sehr prägend für die ganze Ausbreitung des Evangeliums. Und dann auch die Hungersnot, die Agabus vorausgesagt hat und die eingetreten ist, werden wir heute sehen. Und da sieht man, das Neue Testament verstehen wir je besser, wenn wir die Reisen vergleichen, wir haben das beim Haus ja auch gemacht, Thessalonicher Brief, ja wie überhaupt Paulus nach diesem Thessalonich gekommen? Und was hat denn jetzt Donnerwetter dieser Timotheus plötzlich für eine Rolle dort? Wie ist das gekommen? Wir können das nur verstehen, wenn wir Apostelgeschichte mit den Briefen, und zwar mit dem ersten Thessalonicher, mit dem zweiten und mit den Timotheusbriefen als eine Einheit betrachten, dann können wir das Thema um dieses Thessaloniki heute können wir besser verstehen. Und dazu möchte ich euch Mut machen, sieht diese Zusammenhänge aus der Bibel, aus all den Briefen. Und letzten Sonntag hatte ich gestaunt. Ich habe 7 Briefe entdeckt in der Bibel, die ich bisher nicht so wahrgenommen hatte. Nämlich die 7 Sendschreiben. Das waren auch Briefe. Das heißt nicht, der Brief an Pergamos, oder an Laodicea, das heißt dort schon ein Satz, dies schreibe der Gemeinde in Laodicea, aber es ist ein Brief, geschriebener Brief. Also wir haben dort nochmals 7 Briefe. Und wir haben auch den Brief der Apostelgemeinde von Jerusalem an die verschiedenen Gemeinden, Apostelgeschichte 15, da werden wir noch kommen, ist auch ein Brief. Und da sehen wir, die ganze Bibel, auch das ganze Neue Testament, ist auch ein Zahnradgetriebe mit vielen Nebensätzen. Und wenn wir diese Nebensätze nehmen und das zusammensetzen, dann gibt es ein riesiges Zahnrad. Und das Barnabas zeigt uns das auch. Er wird uns ja in Apostelgeschichte 4 vorgeführt, dass einer, der seinen Acker verkauft hat und das Geld zu den Aposteln gebracht hat. Also da hat er sich eigentlich schon erwiesen als einer, der treu umgehen kann mit Gaben. Und wir werden wenig später sehen, der wurde mit den Gaben von Antiochien nach Jerusalem gesendet, weil er das offensichtlich konnte. Das ist aber eine kleine Begebenheit, aber es lässt uns diesen Barnabas erkennen. Der Barnabas hat sich sehr dafür eingesetzt, den Saulus, der sich bekehrt hat, akzeptabel zu machen in der Gemeinde. Der hat sich eingesetzt für ihn. Und er hat dann auch, sie haben dann auch dafür gesorgt, dass dieser Saulus jetzt mal nach Tarsus geht. Weil, und dann heißt es hier in Apostelgeschichte 9,31, nachdem dies geschehen ist, die Gemeinde hatte Frieden in Judäa, Galiläa und Samarien. So, jetzt ist der Saulus, der Neubekehrte, der für ziemlich viel Unruhe gesorgt hat in Apostelgeschichte 9, ist jetzt mal in Tarsus versorgt, geh du wieder mal dahin, woher du gekommen bist. Er ist ja der Paulus von Tarsus gewesen. Also das ist alles der Beitrag von Barnabas, kleines Zahnrädchen. Alles redet von der Bekehrung des Paulus. Aber dass der Saul, dass der Barnabas dafür gesorgt hat, dass der jetzt mal einfach auch eine Zeit der Zubereitung bekommen hat, das war Barnabas. Und dann kommen zwei große Schlüsselrollen des Barnabas. Er hat eigentlich in Antiochien sehr stark dafür gesorgt, dass die Gemeinde bei den Nichtjuden aufgebaut werden konnte. Er war ein Schlüssel, dass die Gemeinde in Antiochien entstehen konnte in der Weise, wie sie da war. Das lesen wir in Apostelgeschichte 11, 22 bis 24, aber wir werden das später noch kurz anschauen. Und der zweite Schlüsselrolle ist, er war Mitbegründer der Weltmission durch diese Missionsreisen. Er war dabei bei der ersten Missionsreise. Und viele erinnern sich, ja, dann gab es doch diesen Streit zwischen Saulus und dem Barnabas, den hat es tatsächlich gegeben. Also der Paulus hat sich da gesagt, du Barnabas, vielleicht hat er sogar vergessen, dass er nur wegen dem auch zugerüstet und akzeptiert worden ist, oder? Aber er hat sich dann da schon als Paulus mal gestritten. Das ist auch ein sehr interessantes Thema, das wir anschauen werden. Und dann haben sie sich separiert nach der ersten Missionsreise und dann liest man nur von der zweiten Missionsreise des Paulus. Ist auch eine sehr interessante Sache. Aber es steht da in Apostelgeschichte 15, Vers 30, dass auch der Barnabas mit Markus weitergezogen ist, auch eine zweite Missionsreise gemacht hat. Und das Interessante ist, in den vielen Pastoralbriefen des Paulus, die er ja eher zu späterer Zeit während seines Lebens geschrieben hat, lesen wir kleine Nebensätze in den Grußkapiteln, wo wir erkennen, dass der Paulus sich mit diesen Leuten wieder versöhnt hat. Auch eine tiefgreifende Belehrung für uns. Und seht ihr, wie die Zahnrädli nicht des Urgetriebs, sondern des Neuen Testaments in sich greifen und uns ein extrem kostbares Bild über das geben, was damals abgegangen ist. Und ich möchte euch ermutigen, da in diese Zahnrädelkiste schauen zu gehen. Man lernt viel mehr als mit dieser, also nein, nicht viel mehr, man lernt sehr viel dazu, zu der Direktaussage, wenn man einfach das Buch linear durchliest. Ich habe dann da mal für die Fotokameras mal kurz eine Grafik gemacht, wie die Wege des Barnabas ausgesehen haben. Er wurde von Jerusalem, als die gehört haben in Jerusalem, dass da offenbar etwas los ist in Antiochien, haben sie den Barnabas gesagt, geh du mal da schauen. Da ist irgendwas los in diesem Antiochien und er ist da nach unten gegangen, hat danach eigentlich nördlich auf der Karte, aber Antiochien ist in der Nähe des Meeres, ist nach Antiochien gesendet worden von den Brüdern in Jerusalem und ist dahin gegangen und hat mal geschaut, was da los ist. Und das lesen wir auf der nächsten Seite, Apostelgeschichte 11, 19, die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündeten das Wort niemandem als allein den Juden. Also sie sind zwar weggegangen, haben aber die Message vom Apostelgeschichte 2, nämlich dass das Evangelium an alle Völker geschickt ist, nicht so ganz begriffen, sondern sie haben nur allein den Juden erzählt. Es waren aber einige unter ihnen Männer aus Zypern und Kyrene. Interessant, also jetzt kommen nicht die Leute aus Jerusalem, sondern es kommen Leute aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen. Aha. Also jetzt beginnt es Weltmission zu werden, nicht nur Juden, sondern auch Griechen, und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. freuen wir uns sehr darüber. Das war in Antiochia. Es kam aber die Kunde davon der Gemeinde zu Jerusalem zu Ohren und sie sandten Barnabas, ja, das wäre eben vom linken Knollen zum mittleren, sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Also offensichtlich hatte der Barnabas das Vertrauen von den Brüdern in Jerusalem, dass sie gesagt haben, also geh du mal schauen, was da los ist, oder? Dass er nach Antiochia ginge. Als dieser dort hingekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Das ist auch eine gute Ausübung dieses Mandats. Man muss kritisch sein, prüfe alles, heißt unsere Losung. Und er ist hingegangen und hat gesagt, ja, das ist von Gott, das ist ja super. Er wurde froh und ermahnte sie alle mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Und jetzt holt der Barnabas, weil ja da offensichtlich ein anderes Know-how noch nötig ist, Barnabas holt den Saulus, dieser hatte nämlich schon Erfahrung mit den Nichtjuden. Auf Englisch heißen die Gentiles. Das ist noch eine große Hilfe, wenn man da im englischen Text liest, da findet man sehr vieles über diese Gentiles. Apostelgeschichte 11, 26, und als er ihn, den Paulus, fand, gehen wir da rasch zurück, jetzt geht er also da den Paulus, den Saulus suchen. Damals hat es noch kein Internet gegeben und ein Instagram, wo wir alle Fotos sehen von allen Reisen detailliert. Sondern sie haben den da nach Tarsus geschickt, wo zum Donnerwetter ist der Kerl jetzt. Oder? Und der ist also da hingegangen, aber der ist nicht einfach hingekommen und gesagt, komm mal mit, der musste ihn suchen. Und das hat er gemacht. Oder? Und als er ihn fand, den Paulus fand, brachte er ihn, brachte ihn nach Antiochia und sie blieben ein ganzes Jahr in der Gemeinde und lehrten viele. Also da sind sie dann also eine Weile geblieben. Und dann habe ich mir gestattet, immer alles ganz Wichtige mal mit Rot zu unterschreiben. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Also Antiochien ist eigentlich die erste Christengemeinde. Ja. Deshalb habe ich sie da auch ins Zentrum gestellt. Und wer war eines der vielleicht mittelgroßen Zahnräder, dass die entstehen konnte? Der Barnabas. Also der Barnabas hatte eine riesige Schlüsselrolle beim Entstehen von Antiochien. Und damit der Weltmission. Seien wir uns das bewusst. Wir müssen nicht aufstrecken oder nicht. Aber überlegt euch, hättet ihr das bislang aus der Bibel einfach so irgendwo gelesen? Es sind die Zusammenhänge, die uns das erkennen lassen. Dann gehen wir wieder in den Text und dann kommt eben dieser Agabus, das war ein Prophet, kommt aus Jerusalem und prophezeit Hungersnot, die dann tatsächlich eingetreten ist. Das werden wir später dann noch etwas detaillierter anschauen, weil es ein sehr prägendes Schlüsselthema war, diese Gaben für die Gemeinde in Jerusalem. Und sie hat die ganzen Reisepläne diktiert. Kleine Vorschau, der Paulus konnte sich keine Zeit nehmen, auf der Rückreise von der zweiten Missionsreise in Ephesus zu bleiben. Er musste gerade weiter nach Jerusalem. Warum? Weil er seine Säcke voll Geld hatte. Da wollte das nicht lange bei sich haben und ist dann hingegangen und musste das zu bringen. Und auf dem Rückweg hat er gesagt, liebe Leute in Ephesus, jetzt bin ich da. Und zwar 18 Monate. Und dann hat er dort gewirkt. So. Und dann haben wir hier, und das wollen wir jetzt uns angesichts des heutigen Tages auch etwas zum Herzen nehmen, Apostelgeschichte 11, 29, aber unter den Jüngern beschloss ein jeder, also das ist ein Herzensbeschluss von jedem Einzelnen, nach seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Das taten sie auch und schickten sie zu den Ältesten durch Barnabas und Saulus. Also wir sehen, die Gemeinde in Antiochia hat sich gesagt, wir müssen denen in Jerusalem helfen. Schaut mal auf eurem Konto nach oder vielleicht mehr unter dem Boden eurer Zelte, was ihr da noch habt. Und nach eurem Vermögen haben sie oder nach ihrem Vermögen haben sie gegeben. Und so kommt der Barnabas mit den Gaben wieder zurück nach Jerusalem. Aber dort ist er dann nicht geblieben, weil wenig später, und das kümmert uns jetzt sehr, ist dann der Start gewesen zur ersten Missionsreise. Und ich weiß jetzt nicht, ob das eure erste Missionsreise ist, die ihr startet, aber sagt ihr, mir geht jetzt mal einfach da rein. Und wir freuen uns darüber sehr. Und da heißt es in Apostelgeschichte 13 dann, es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Landesfürst Herodes erzogen worden war, und Saulus. Wir fragen uns, wieso all diese Details, ich kann es euch jetzt auch gerade nicht sagen. Aber das sind jetzt möglicherweise wieder so ganz kleine Zahnrädchen, die man dann irgendwo mal plötzlich einordnen kann. Als sie aber Gottesdienst hielten, also es findet vor Gott statt, und fasteten, das mit dem Fasten fällt mir immer ein bisschen schwer, aber sie haben Gottesdienst gehalten und gefastet, da sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und das ist eine ziemlich fundamentale Aussage. Der Auftrag kommt von Gott und die Berufung kommt von Gott. Und Gott hat irgendwie zu euch geredet, sonst würdet ihr nicht diesen Entscheid machen. Wenn man da in der Karibik an dem Strand missionieren gehen würde, da könnte man sich fragen, was ist wirklich die Motivation? Oder? Ist der Strand oder die Missionsarbeit? Aber ich kenne ein bisschen den Iran. Ihr geht ja zwar zu einem iranischen Volk in Aserbaidschan, aber da diese Gegend dort oben, das ist, hat mir immer sehr gefallen. Ich war etliche Male im Iran, habe auch sehr viel oder nicht, doch einiges mitbekommen von Gemeinde dort, aber ich bin in beruflicher Mission gewesen. Aber so oft, dass ich jetzt in beruflicher Mission nicht mehr nach USA kann, das ist dann die andere Seite. Das müssen wir auch mal ändern und Gott beten. Also, sie sind dann da hingegangen, da fasteten sie und beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Und jetzt sind wir beim heutigen Tag. Und ja, es war eine Gemeinde, die sie gesandt hat. Ihr seid verbunden mit einer Gemeinde, kein loses Elektron. Und wir haben einen Auftrag, liebe Geschwister, wenn wir sie senden. Wir senden sie gerne. Aber wir haben einen Job zu tun. Und wir wollen auch wissen, dass wir diesen Job tun. Wie wir es dann tun, denkt daran, dass wir schwache Menschen sind. Aber wir wollen auch erinnert werden durch Berichterstattung. Früher hat man nur auf Pergament Briefe schreiben können. Heute gibt es Teams oder es gibt Zoom oder was auch immer. Wir freuen uns, einbezogen zu sein, weil dann beten wir. Das ist so. Also gehen wir mal noch rasch zu dieser Missionsreise, dass wir einfach mal einen Begriff haben, was da gegangen ist. Da haben wir rechts oben Antiochien, dann sind sie da nach Zypern gegangen und dann in dieses ganze Gebiet der heutigen Türkei und haben da die Gemeinde gegründet. Das war die erste Missionsreise. Was dort dann alles abgegangen ist, war auch fantastisch, aber das ist jetzt nicht das Thema von heute, sondern von heute ist jetzt eben das Thema der Mission respektive der Aussendung zur Mission. Also die Auserwählung haben wir gesehen und die Berufung kommt von Gott, vom Heiligen Geist. Das hat Gott mit euch geregelt, da sind wir sicher. Die Missionare werden von einer Gemeinde gesandt, schon damals. Und zum Glück heute auch. Wir freuen uns, dies tun zu können. Und Missionsarbeit ist nicht ein Fire and Forget. Wir freuen uns heute, dass wir euch aussenden dürfen. Und wir, müsst weghören, wir wollen uns vornehmen, sie nicht zu vergessen. Es ist kein Fire and Forget. Es ist ein Fire. Begleiten euch in Gedanken, wie eine Rakete. Und wir wollen in Gedanken bei euch bleiben. Missionsarbeit ist eine Begleitung, geistlich und auch finanziell. Wir wollen euch nicht verhungern lassen, weder geistlich noch finanziell. Und dass vor allem auch die geistliche Begleitung ein sehr wichtiger Punkt ist, möchte ich auch euch mitgeben, dass wir das ein bisschen wissen. Das ist mein Freund Saleh, der in Nigeria, in Kano, im hohen Norden, wo nur Muslime sind und die Boko Haram wütet, müssen wir wirklich sagen. Der sitzt da mit seiner Frau, ist ein Freund mittlerweile von mir, und hat auf diesem Bild 5 Kinder. Aber der älteste Sohn haben sie ihm ermordet, weil er den Sohn eines Muslims zum Glauben gebracht hat. Und dieser war dann so wütend, dass er gesagt hat, du hast mir meinen Sohn getötet, jetzt töte ich dir auch deinen Sohn. So. Und das wollen wir jetzt nicht hinten, aber das ist das, was dieser Mann durchgemacht hat. Und er sagt, an jedem Gebetstag der Karmel-Mission sagt er uns, tell me if you stop praying. Ich habe das you vergessen einzufügen. Then I have to stop working. Er sagt, wenn ihr aufhört, ihr müsst mir sagen, wenn ihr aufhört zu beten, dann muss ich sagen, dann muss ich aufhören zu arbeiten, weil dann habe ich keine Chance mehr. Und Kano in Norden Nigerias ist etwa vergleichbar mit dem geistlichen Umfeld, wo ihr hingeht. Also ihr dürft uns auch sagen, sagt uns, wenn ihr aufhört zu beten, dann müssen wir zurückkommen. Und wir wollen euch schon sehen, zurückkommen. Aber wir wollen nicht, dass ihr zurückkommt, sondern wir möchten das wirklich auf unsere Herzen nehmen, im Gebet hinter euch zu stehen. Also das sage ich jetzt euch und das sage ich uns, das sage ich mir, aber ich möchte, dass ihr das wisst. Wir sind uns dieser Sache bewusst. Und wir möchten euch in diesem Sinne aussenden. Ja, und die Punkte 5 und 6, das ist dann das, was dort geschehen ist. Von da fuhren sie mit dem Schiff nach Antiochia, wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren, zu dem Werk, das sie nun ausgerichtet hatten. Als sie aber dort ankamen, versammelte sie die Gemeinde und verkündeten, wie viel Gott durch sie, sie sind zurückgekommen und verkündeten, wie viel Gott durch sie getan und wie er den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hätte. Sie blieben aber dort eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern. Also ihr seid auch eingeladen, wieder mal zu kommen. Und dann möchten wir euch sehen. Ist das abgemacht? Gut. Jetzt gäbe es noch zu erzählen. Die erste Missionsreise machen wir dann das nächste Mal. Aber heute ist Aussendung. Und das waren ein paar Gedanken. Und wir freuen uns, dass wir im Zahnradgetriebe eurer Missionsarbeit ein Rädchen sein dürfen. Und das nehmen wir uns zu Herzen. Amen.